Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
Aus den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
Na, haben Sie sich 2017 schon was vorgenommen? Mehr teilen vielleicht? Na, so ein Zufall. Dann kommen wir ja genau richtig jetzt. Wir reden nämlich in unserer Serie übers Teilen und Ideen rund um die sogenannte Share Economy. Auf unserer Seite finden Sie bereits Ideen und Infos zum Teilen von Kleidung, Mobilität, Medien, Accounts oder auch Büchern. Und heute sprechen wir über das Teilen von Platz. Egal ob zum Arbeiten oder für die Freizeit oder auch für den Urlaub. Ich teile mir darum jetzt auch etwas, nämlich meinen Platz hier im Studio mit meinem Kollegen Markus Engert. Hallo Markus.
Hallo Carina, guten Tag.
Wir wollen heute über das Teilen von Platz sprechen, von Arbeitsplätzen einerseits, aber auch von Wohnungen und Zimmern. Ich sag mal, die Arbeit erst, dann das Vergnügen. Wir beginnen mit der Arbeit, also dem Phänomen Coworking. Wobei, ist Phänomen denn eigentlich richtig?
Also stimmt schon, vielleicht kann man das gar nicht mehr Phänomen nennen, weil wir das jetzt wirklich schon eine ganze Weile beobachten, was da passiert. Manche sagen, das ging schon 95 los in Berlin. Da gibt es immer noch übrigens die C-Base. Das war mal so eine Art größeres, erweitertes Wohnzimmer von ein paar so Hackern und Computerfreunden, nenne ich sie jetzt mal. Wurde dann zum Anlaufpunkt oder zur Keimzelle für diese Hackerspaces, die man heute überall sieht. Als die Mutter aller Coworking-Spaces in Reihenform jetzt gilt die Schraubenfabrik in Wien. Die hat sich 2002 gegründet, der erste offizielle Coworking Space, der hat 2005 aufgemacht in San Francisco. Also ganz neu ist es alles nicht mehr.
Wer jetzt aber nichts damit anfangen kann, was ist denn das?
Also beim Coworking, da arbeiten Menschen an einem gemeinsamen Arbeitsplatz. Die sitzen zusammen nebeneinander, aber die sind gar nicht unbedingt Kollegen. Vielleicht kennen die sich im Zweifel noch nicht mal, haben unterschiedliche Auftraggeber, alles Mögliche. Die Leute haben sich dort einfach eingemietet. Die benutzen die Schreibtische dort, den Drucker, die Telefone, die Kaffeemaschinen, all das, die sozialen Kontakte auch. Aber die arbeiten eben jeder so für sich oder in kleinen Teams gemeinsam. Das sind also in aller Regel Leute, die mit ihrem Kopf arbeiten, ne? So Designer, Grafiker, Programmierer, Startups, freie Projektberater, solche Menschen.
Aber jetzt mal ganz blöd gesagt, ich könnte ja auch einfach in die Bibliothek gehen oder in ein Café oder einfach mal zu Hause arbeiten.
Alles richtig, kannst du alles machen, nur zum Beispiel in der Bibliothek, da ist es vielen zu leise, man kann sich auch nicht mal einfach so unterhalten oder über irgendwas diskutieren oder so, also so eine Arbeitsstimmung kommt für viele da nicht auf. In Cafés wiederum ist es viel zu laut, also diese Kaffeemaschine oder wenn die da die Milch aufschäumen oder so oder ständig irgendwelche Leute telefonieren oder so. Und zu Hause, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer irgendwas, was vorgeht oder ganz dringend jetzt noch schnell gemacht werden muss, im Zweifel putzen oder Wäsche oder irgendwas. Und zu Hause, das ist auch gut untersucht übrigens, es fehlt so ein bisschen die soziale Kontrolle. Es merkt eben keiner, wenn du dich gehen lässt oder dich komisch kratzt oder Jogginghose anhast oder wie nur auch immer. Ja? Da kommt dem allen eben dieser Trend entgegen, also dieser Trend zum Freiberufler, den wir jetzt schon ein paar Jahre sehen. So hat es uns zumindest mal dieser Schweizer Arbeitspsychologe erklärt, den wir angerufen haben. Michael Weber heißt er.
Es ist eine mögliche Lösung für das Problem der sogenannten einsamen Freiberufler, die da überall und nirgends zu Hause sind. Dem entgegenzuwirken, denke ich, könnte eine Form sein, eben mit sogenannten Coworking Spaces. Also das ist schon ein Konzept, das nicht erst jetzt ein paar Jahren aus den USA bekannt ist. Das ist schon früher in den 80er Jahren auch in Deutschland als Satellitenbüro wurde es dort damals bezeichnet. Wir sprechen da von Portfolio-Workern, also dass man in Zukunft zunehmend nicht mehr irgendwo 100% bei einem Arbeitgeber arbeitet, sondern sich ein bisschen so selber was zusammenschustert. Ich denke, für diese Kategorie der Freiberufler, die sich das ein bisschen zusammenschustern, kann das durchaus eine gute Form sein. Ich kann da vielleicht auf das Konzept des Homeoffice zu sprechen kommen, dass viele Freiberufler für sich oftmals auch wählen, dass sie einfach zu Hause noch einen Arbeitsplatz einrichten, von dem aus sie dann ihre Arbeiten erledigen. Und dieses Homeoffice, das ist zwar eine Chance, hat aber sehr viele problematische Aspekte auch. Und das hat aber auch so die Herausforderung des Verfließens. Also dass man dann eben ein bisschen zu wenig abgrenzt, wann arbeite ich nicht.
Was kostet das denn, wenn ich sowas machen will?
Also das hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Stadt du bist. Ne? In nachgefragten Städten ist es viel teurer, logischerweise. Aber man kann jetzt auch so ein paar Tendenzen feststellen. Es etablieren sich da so ein paar Modelle. Das überschaubarste Modell ist, ich nenne es mal der Tagespass. Ne? Ein Tag hinkommen, dort arbeiten, kostet dann so meistens zwischen 15 und 30 Euro. Die Monatsmieten, also wenn du das ganze Monat dort arbeiten möchtest, die hängen so ein bisschen davon ab, ob du einen eigenen, einen festen Schreibtisch haben möchtest oder ob du jedes Mal einen neuen suchen willst, wenn du dort gerade ankommst, was dann natürlich weniger kostet. Also hier liegen wir so zwischen 90 und 150 Euro im Monat. Mit dem festen Schreibtisch, der dann nur dir gehört, sind es meistens so zwischen 200 und 350 Euro. Da bekommt man dann hier noch einen abschließbaren Schrank dazu oder da eine Café-Flat oder dort ein paar Stunden für einen Konferenzraum umsonst oder ein Schließfach oder so. Aber in der Regel ist so elementare Sachen wie Drucker, Küche, WLAN, Telefon und so, das ist in der Regel schon inklusive dann.
Also wenn ich jetzt abwäge und mir das alles anschaffen würde, wäre das wahrscheinlich sehr teuer. Mhm. Aber in Relation lohnt sich das trotzdem dann zu sagen, okay, ich mache es nicht und teile mir das mit Leuten?
Das hängt ein bisschen davon ab, wer du bist oder was du arbeitest, auch oder vor allem wie du arbeitest. Aber es gibt auch Wissenschaftler, die das untersuchen, die Frage, ob sich das lohnt. Und zwar sitzen die am Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation. Da hat man sich es mal genauer angeschaut, untersucht. Und das Ergebnis ist ja doch, das lohnt sich schon. Die konnten nämlich nachweisen, dass Coworking das tatsächlich schafft, diesen Faktor Spaß irgendwie am Leben zu halten, auch wenn du auf Arbeit gehst. Und zwar, weil es zwei Faktoren verstärkt, das Coworking: Freiheit und Unabhängigkeit. Also ganz absolute Freiheit in Bezug auf Arbeit, das gibt es ja vielleicht eh nicht. Das würde ja bedeuten, man sucht sich komplett raus, wann, wie viel, mit wem man arbeitet und so weiter. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es das in Reihenform überhaupt gibt. Aber diese Freiheitsgrade von Freelancern, das kann man messen und die sind im Schnitt wirklich erheblich höher als die von Leuten, die in Unternehmen angestellt sind. Und außerdem schaffen es Coworking Spaces, diesen Prozess der Vereinsamung vorzubeugen. Ja, und mehr noch, die lassen da so Netzwerke entstehen von Spezialisten, von Gleichgesinnten. Die Wissenschaftler sagen, das zahlt sich dann am Ende tatsächlich sogar aufs Konto noch aus, weil du eben nicht eine lose Anzahl von Einzelkämpfern bist, sondern so eine Art Projektteam, das ganz agil reagieren kann, das ganz angepasst und flexibel reagieren kann, damit auch Aufträge einfahren kann, Aufträge, die man als Einzelperson oder als ganz festes, hierarchisch gefügtes Team eben nicht einfahren würde. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es da Nachteile gibt. Man weiß zum Beispiel nicht so richtig, wer neben einem sitzt. Und der Schweizer Arbeitspsychologe Michael Weber, der weist noch auf ein anderes Problem hin.
Coworking Spaces sind dann meistens gestaltet als sogenannte Großraumbüros. Die Open Space, wie das auch genannt wird, die haben eben nicht nur gute Aspekte. Und ich denke, jeder oder jede, die in einem Großraumbüro arbeitet, die kennt das aus eigenem Leiden. Also meistens wird das ja verkauft als, wir wollen bei uns eine offene Kultur pflegen und bei uns ist die informelle Kommunikation wichtig, jeder soll da mit jedem sprechen können. Vordergründig sind das gute Verkaufsargumente, aber meistens geht es da primär um Kostenfaktoren. Ich will nicht alles schlecht reden, was da geschieht, aber sehr häufig ist das ein Argument. Also dass man in diesen Open Space Großraumbüros vielleicht ein wenig zu wenig beachtet, welche Formen des Arbeitsplatzes sind eigentlich für welche Form des Arbeitens geeignet.
Das sagt der Schweizer Arbeitspsychologe Michael Weber über Coworking Spaces, also das gemeinsame Arbeitsplatzteilen. Denn wir sprechen gleich auch noch weiter über das Teilen von Raum, aber nicht von Arbeitsplätzen, sondern Zimmern und Wohnungen, und um Urlaub geht's auch. Aber jetzt erstmal Musik von Bonaparte mit White Noise.
I lay awake in bed, I don't know how I got here. There's knocking on the door, I lean back in my camp chair, waiting until they fall.
Willkommen zurück hier bei Detektor FM. Wir sprechen immer noch über das Teilen in unserer Serie Die Summe der einzelnen Teile. Thema heute: Räume teilen. Mein Kollege Markus Engert teilt sich jetzt mit mir hier das Studio und eben haben wir über Coworking gesprochen. Aber das ganze hart verdiente Geld beim Coworking will ja auch ausgegeben werden. Urlaub ist da ja immer eine ganz nette Idee und damit sind wir auch bei der anderen Möglichkeit, sich Raum zu teilen, den privaten Raum oder das private Zimmer zu teilen.
Ja, das stimmt, nur dass das Anmieten von einem Arbeitsplatz was anderes ist als das Vermieten von deiner Wohnung, weil das ist vielleicht im Zweifel, nämlich, wissen die meisten nicht, dir gar nicht erlaubt. Wenn du und ich und die allermeisten Menschen, wenn wir mal in unseren Mietvertrag gucken würden, da steht nämlich dort fast immer drin, Untervermietung ist nicht erlaubt oder wenn überhaupt, muss es der Vermieter erlauben. Wir haben dazu mal einen Anwalt angerufen. Friedrich W. Lohmann heißt der und ist Mietrechtsanwalt.
Zwei Tage kann man immer als Besuch sagen, nicht? Also da hat man dann eben Besuch. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist es eigentlich auch erforderlich, wenn es keine Besucher sind, sondern irgendwelche Leute, die ich per Annonce kriege, dann ist es kein Besuch mehr, sondern das ist dann auch eine Gebrauchsüberlassung. Vor allen Dingen werde ich ja von meinen Besuchern normalerweise keine Miete fordern. Ohne Erlaubnis des Vermieters geht das grundsätzlich nicht, weil das wäre eine sogenannte unerlaubte Gebrauchsüberlassung. Nur wenn der Vermieter dem zustimmt, kann man das ohne Risiko machen. Wenn man es trotzdem macht, kann der Vermieter im Grunde mit einer ordentlichen Kündigung, also normalen Kündigung mit Frist, oder wenn er das vorher gerügt hat und abgemahnt hat, kann er auch fristlos das Mietverhältnis kündigen.
Airbnb ist ja ein Riesending, also Hunderttausende machen mit. Machen die sich dann jetzt wirklich alle strafbar?
Also ich antworte mal mit einem Sprichwort, ich bin ja auch kein Anwalt, wo kein Kläger, da kein Richter. Also eigentlich ist das von außen ja kaum rauszubekommen, ne? Ob du deine Bude ganz oft vermietet hast oder gar nicht oder ob es nicht funktioniert. Genau genommen müsste man die Einnahmen, die da anfallen, ja auch versteuern zum Beispiel. Also ich würde mal behaupten, das machen wirklich nur die, die es wirklich so gewerblich machen und ganz professionell und nicht so 0815-User. Aber generell gilt, dein Vermieter muss immer informiert sein. Jedes einzelne Mal muss auch jedes einzelne Mal zustimmen.
Okay, ich glaube, den meisten ist das zu heikel, wenn sie da mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Was macht man denn dann?
Also es gibt natürlich etliche andere Seiten, ne, die das Gleiche anbieten. Nine Flats, Vimdu, House Trip und wie die alle heißen, der lässt sich ergoogeln, ist nicht schwer. Egal, wo man landet, ich würde eigentlich immer darauf achten, ist meine Zahlung abgesichert? Kann ich den Gastgeber bewerten? Hat er vielleicht schon gute oder schlechte Bewertungen eingefahren? Gibt es eine Verifizierung von Unterkünften? Das ist auch immer wertvoll. Natürlich kann man auch versuchen, kostenlos irgendwo unterzukommen. Couchsurfing, das war früher eigentlich mal ein ganz dickes Ding, ehrlich gesagt, aber so mit Airbnb und diesem Hype drumherum ist das so ein bisschen vom Radar verschwunden.
Und das heißt also, so ganz ohne Bezahlen geht es nicht mehr?
Es gibt eine dritte Möglichkeit, ein bisschen größer ehrlich gesagt, das komplette Zuhause tauschen. Also mal als Beispiel, du wohnst in Rom, ich wohne in Berlin, du hast eine Wohnung, ich habe eine Wohnung, wir wollen Urlaub machen, jeder in der anderen Stadt. Dann melden wir uns auf einer Seite an, tragen unsere Wunschzeiträume da ein, wie die Wohnung aussieht, paar Bilder dazu. Und wenn wir uns dann als Tauschpartner finden, dann müssten wir uns jetzt nur noch einig werden. Die Portale, die das anbieten, heißen zum Beispiel Homelink, Haustausch, Ferien, Interwag. Das wären so ein paar Anbieter, aber auch da lässt sich alles über die Suchmaschine finden.
So eine Art Liebessuche zwischen Wohnungen, aber so ganz einem Wildfremden einfach meine Wohnung überlassen, das ist auch komisch, oder?
Ja, also man kann sich ja vorher so ein bisschen kennenlernen, ne? So per Mail oder telefonieren oder so, aber im Prinzip ja, wildfremde Menschen sind das und das ist auch so ein bisschen das, was den Reiz ja ausmacht. Ne? Du bist nicht in irgendeinem Hotel, das aussieht wie das andere Hotel aus, kommt nicht jeden Tag jemand und wechselt die Wäsche da, sondern du lernst das echte, das alltägliche Leben kennen, musst einkaufen gehen, du hast da Nachbarn. Kostet dann auch nichts, außer eine Gebühr für diese Mitgliedschaft auf dieser Seite. Aber das muss man auch noch sagen, juristisch ist das Ganze natürlich überhaupt nicht wasserdicht. Ne? Es gibt keinen Mietvertrag, es fließt kein Geld, es gibt keine Reisebuchung. Dieses Portal ist nur der Vermittler. Man sollte also vielleicht doch die wichtigsten Eckdaten sich irgendwo schriftlich festhalten, die Identität des Tauschpartners klären, sie vielleicht einen Ausweis schicken lassen oder so. Und die ganz teuren Wertsachen, das Gold und Geschmeide, das würde ich vielleicht auch nicht in der Wohnung rumliegen lassen. Auf der anderen Seite, was der Nachteil ist, kann auch gleichzeitig der Vorteil sein. Ne? Wenn mein Haus oder meine Wohnung trotzdem bewohnt ist, wenn ich nicht da bin, dann steigt da vielleicht auch niemand ein, räumt das leer, jemand gießt gleich die Blumen oder kümmert sich vielleicht ums Haustier mit. Als Gast hat man schon ein paar Bücher, da ein bisschen Spielzeug, da kann die Wäsche waschen. Also diese ganzen Pros und Kontras, die muss jeder so ein bisschen für sich selbst abwägen und man muss auch sagen, diese eigenen vier Wände dort zu präsentieren und anzubieten, das ist alles ziemlich aufwendig. Es macht echt viel Arbeit und vermutlich auch diese Absprachen machen viel Arbeit und so sortiert sich hoffentlich vermutlich auch so ein bisschen das schwarze Schaf von selbst dann aus.
Hoffentlich zumindest, egal ob Arbeitsplätze beim Coworking, Zimmer bei Airbnb oder gleich die ganze Wohnung im Tausch von Privat zu Privat. Räume teilen, das war heute unser Thema in unserer Serie über das Teilen. Und sein Wissen mit uns geteilt hat mein Kollege Markus Engert. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
Aus den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.